Am Mikrofon ist Bernd Lechler und das wird heute vermutlich unsere erste Sendung, in der eine Schauspielerin zu Gast ist und in der aber gleichzeitig auch über Schweinswale gesprochen werden kann. Der Gast ist nämlich Stefanie Krogmann, geboren vor 31 Jahren in Villingen-Schwenningen, heute in Berlin lebend, wo sie auch noch Biologie studiert. Hallo Stefanie.
Hallo.
Erzähl uns was über den Schweinswal. Ich weiß nichts über Schweinswale.
Ja, über den Schweinswal gibt es viel zu erzählen. Also erstmal ist es sehr interessant, dass wirklich wenig allgemein bekannt ist über den Schweinswal oder viele überhaupt nicht wissen, dass es den überhaupt gibt. Das liegt natürlich auch daran, dass er wahrscheinlich einfach nur im Norden anzutreffen ist, in Nordsee und Ostsee. Eigentlich kann man sagen, er ist der Delfin unserer Meere. Die sehen sehr ähnlich aus, sind etwas größer und auch vom Gesicht sozusagen her ein bisschen anders geformt, aber doch sehr ähnlich. Also man sieht die Bekanntschaft zu den Delfinen. Und ja, es sind sehr süße Tiere und sehr entspannte Tiere, die hüpfen nicht so viel rum wie die Delfine zum Beispiel, sind eher unter der Wasseroberfläche. Ein interessanter Fakt ist, dass die zum Beispiel halbhirnhälftig tief schlafen. Die schlafen nie komplett. Das ist immer nur eine Hälfte vom Gehirn, das im Tiefschlaf ist, während die andere Hälfte Ankerwache hält und eben aufpasst.
Und um diesen seltsamen Einstieg in die Sendung aufzulösen, das weißt du nicht aus dem Biologiestudium, sondern du gehörst seit vorigem Herbst zum Team von Fräulein Brehms Tierleben. Das ist eine Stiftung sowie aber auch vor allem eine Theaterreihe mit Stücken, die sich jeweils um eine gefährdete heimische Tierart drehen. Da heißen die Abende dann Lynx Lynx, der Luchs oder Canis Lupus, der Wolf oder Lumbricus terrestris, der Regenwurm oder eben Phocoena Phocoena, der Schweinswal. Wie läuft so ein Abend ab und welche Rolle spielst du?
Ich bin Fräulein Brehm eben, Fräulein Katinka Victoralia Brehm, das ist mein Name. Ich gestalte diesen Abend quasi alleine und ja, ich versuche die Zuschauer mitzunehmen auf eine Reise mit dem Schweinswal, ihn besser kennenzulernen, ihn zu erzählen, was toll daran ist, ihn Hörbeispiele und Fotos zu zeigen und auch die Gefahren und die Risiken, warum sie gefährdet sind, aufzuzeigen und was man dagegen tun kann.
Und dein nächstes Tier wird der Wolf, den lernst du gerade.
Genau.
Und am 26. ist in Freiburg da Premiere. Aber du machst das nicht alleine. Wie viele Schauspielerinnen sind dabei, Fräulein Brehm, dabei?
Wir sind mittlerweile 12 Fräuleins. Also das Ganze hat Barbara Geiger ins Leben gerufen. Die ist quasi unser Hauptfräulein. Und das wurde dann so erfolgreich, dass sie das alleine gar nicht mehr stemmen konnte. Und so kamen immer mehr Fräuleins dazu, die auch Spaß daran haben.
Aber ist es Theater oder sind das eher Vorträge? Ich kann es mir noch gar nicht richtig vorstellen.
Ja, das ist es ist auch eine Art Vortrag, aber ein sehr vitaler Vortrag, sagen wir mal. Und auch mit Interaktion mit dem Publikum. Und man spielt schon auch eine Rolle sozusagen. Aber es ist kein Stück mit Dramaturgie oder so.
Und die Barbara Geiger schreibt auch diese Stücke?
Die schreibt auch diese Stücke, genau. Sie setzt sich da sehr lange mit dem Tier auseinander und geht auch ins Feld und forscht selber und guckt sich alles genau an, bevor sie dann wirklich diese Texte schreibt.
Und dann kriegst du den Text und lernst ihn wie bei einer Rolle.
Genau.
Ist denn Brehms Tierleben, ist das nicht total überholt?
Naja, in gewisser Hinsicht natürlich schon, was jetzt den Stand der Forschung betrifft natürlich, aber es ist doch sehr charmant auch, wie er das alles damals aufgeschrieben und aufgemalt hat auch vor allem. Das sind tolle Bilder, die in diesen Bändern zu sehen sind und auch die Sprachweise, wie er das aufgeschrieben hat, das ist total süß und das hat eben damals Barbaras Herz erwärmt und sie kam auf diese Idee, das irgendwie neu zu beleben sozusagen.
Was will sie und was wollt ihr mit diesen Stücken erreichen? Ist das eine Tierschutzaktion auch?
Ja, durchaus. Also geht schon darum, wirklich den Leuten die Tiere etwas näher zu bringen, ihnen das Tolle an diesen ganzen Kreaturen darzubringen und auch, wie schade es doch wäre, wenn diese Tiere tatsächlich aussterben würden und man kann doch auch viel im Kleinen machen, um ein bisschen Rücksicht zu nehmen und womöglich die ein oder andere Tierart auch zu schützen.
Ja. Du bist ja sowieso ein tieraffiner Mensch,
ja.
Nämlich auch der Infoseite deiner Homepage, also da, wo steht, dass du blonde Haare und blaue Augen hast und 1,74 groß bist und badisch sprechen kannst. Ja. Da steht auch, very skilled in working with animals, sehr erfahren im Umgang mit Tieren. Wie kommt das?
Ja, ich liebe Tiere. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen mit Pferden, Hunden, Katzen, alles, was da eben so rumspringt. Und das ist wirklich meine erste Leidenschaft und ich wollte auch früher, seit ich denken kann, eigentlich immer Tierverhaltensforscherin werden. Das war immer so mein Traumberuf, bis mich dann das Theater weggetragen hat. Und das ist nach wie vor da, also mehr denn je einfach, dass ich denke, ich muss wieder zu den Tieren zurück und irgendwie den Tieren eine Stimme geben sozusagen und zeigen, was das für tolle Geschöpfe sind, die wir schützen müssen.
Deine Traumrolle, schreibst du auch in den Infos, wäre in einem Biopic Jane Goodall spielen. Ja. Also die Verhaltens- und Affenforscherin und Umweltaktivistin. Das fand ich lustig, weil deren Gesicht ist mir gerade erst begegnet am Weltfrauentag. Da hat Ellie Goulding, die Popsängerin, hat ein Foto von Jane Goodall gepostet, weil das auch ihre Heldin wohl ist. Wieso fandst du die so? Oder was war das Reizvolle an dieser Rolle?
Also diese Frau ist einfach auch mein Idol. Sie ist einer der Gründe, warum ich auch jetzt Biologie studiere und ihr doch etwas nacheifere sozusagen, weil wir teilen dieselbe Leidenschaft für Tiere und für die Natur und auch diesen Drang, irgendwas verändern zu wollen. Und Jane Goodall tut das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Sie verändert die Welt und da habe ich so großen Respekt. Und sie ist sehr alt schon, diese Frau, aber sie ist ununterbrochen auf Achse und hat unzählige Projekte auf der ganzen Welt, um die Natur zu schützen, die Tiere, die Menschen, auch den Menschen beizubringen, wie man mit der Natur umgeht. Das kommt ja in ganz vielen Ecken auch etwas abhanden, so diese Verbindung zur Natur. Also es ist eine wahnsinnig tolle Frau. Auch ihr Lebenslauf ist tatsächlich der, den ich mir für mich auch immer erträumt hatte, eigentlich in den Dschungel zu gehen und Affen zu forschen. Also es ist einfach mein Vorbild. Und das natürlich dann verkörpern zu dürfen in einem Film, das wäre ja auch die perfekte Symbiose meiner Interessen und das wäre wirklich ein Traum.
Du hast vorhin gesagt, dass mit dem Biologiestudium, da hätten dich auch Leute so wie die Jane Goodall inspiriert. Ist es auch gleichzeitig ein Plan B, also sowas Solides zu machen, weil bei der Schauspielerei weiß man ja nicht, also die meisten Schauspielerinnen, die ich privat kenne, die sind inzwischen Yogalehrerin oder waren es eine Zeit lang. Es ist ja nicht so ein sicherer Weg.
Tatsächlich, ja. Also es ist, kann man schon auch so nennen, als Plan B, beziehungsweise auch ein wieder aufgegriffener Plan A. Wenn man es richtig sieht, dann war diese Leidenschaft eigentlich zuerst. Mhm. Ich war dann so geflasht von der Schauspielerei und habe mich da bin da auch sehr leidenschaftlich dabei. Allerdings habe ich natürlich auch erfahren, dass man sehr viele arbeitslose Zeiten auch hat, wo einfach kein Job da ist, wo man nichts zu tun hat und irgendwie wartet, dass Aufträge kommen oder irgendwie die ganze Zeit denkt, wie kriegt man noch mehr Jobs ran. Das macht unglücklich und unzufrieden. Und ich habe mehr denn je dieses Gefühl gehabt, dass ich verschwende Zeit oder ich habe so viele Kapazitäten noch, die ich nutzen will. Und man sieht immer so viele Bilder von Natur, die den Bach runtergeht, die Meere, die verseucht werden und alles. Und man denkt immer so, wieso tut denn da keiner was? Wieso gucken da denn alle nur zu? Und ich habe so gedacht, so ich sitze hier zu Hause und warte auf einen Job und will aber irgendwas tun. Ich kann nicht länger so rumsitzen. Und dann dachte ich, ja gut, da ist locker noch ein Studium drin nebenher. Und beziehungsweise man kann das ja immer gut auch mal pausieren, wenn dann irgendwie Theaterjobs sind oder Filmrollen. Deswegen dachte ich, ja, das ist es, Biologie.
Ist das Warten auf die nächste Rolle oder diese Pausen, ist das der größte Haken am Schauspielerin-Dasein? Denn es ist ja ein Traumberuf, kann man sagen. Und du sagst auch, das hat dich gepackt. Aber ist es auch so, wie du dir es davor vorgestellt und erträumt hast, die Arbeit?
Also es ist tatsächlich noch härter, als man sich's vorgestellt hat, obwohl ich schon sehr realistisch daran gegangen bin und wusste, es gibt so viele Schauspieler und nur wenige können davon leben und so. Und ja, diese Pausen sind meiner Meinung nach schon das Schlimmste daran. Weil wenn man spielen darf, dann ist das totale Erfüllung. Dann ist es einzigartig. Du kannst dich ausdrücken, du kannst dich ausleben. Das ist so toll. Aber wenn dir das nicht gewährt ist, wenn du nicht die Möglichkeit hast, irgendwas spielen zu dürfen, dann hockst du da auf deiner Energie und denkst, Mann, wieso will das keiner sehen? Oder was? Gebt mir einen Job, ich zeig's euch schon. Klar, man macht dann auch eigene Sachen, eigene Projekte. Ich male auch gern zu Hause und mach so meine eigene Kunst. Aber es reicht dir dann doch nicht. Also ich
Und wenn man dann Arbeit hat, um jetzt mal noch ein bisschen mehr so nüchtern hinter die Kulissen zu gucken, also du hattest zum Beispiel vorigen Herbst eine Episodenhauptrolle in Soko Wismar, also als Tatverdächtige mit Alkoholproblem. Im Jahr davor warst du mal Rapperin auf Rachefeldzug in Der Kriminalist. Wenn man in Deutschland Fernsehen macht, spielt man schon vor allem in Krimiserien, oder? Wie spannend ist das?
Das ist sehr spannend. Also vor allem, wenn man dann auch mal Tatverdächtiger ist und verhört wird. Und ich finde das schon sehr spannend. Und es ist vor allem auch immer sehr interessant, was für eine Außenwirkung oder was Leute in dir sehen für Rollen und wie sie dich dann besetzen. Und dann für mich die Arbeit auch daran, das mir zu eigen zu machen, das ist total toll. Das macht sehr viel Spaß.
Welche Rolle hat dich in diesem Sinn verblüfft? Womit hättest du nicht gerechnet, dass du das mal darstellen sollst?
Also die Rapperin fand ich schon verblüffend. Da habe ich mich aber auch sehr für eingesetzt. Also das war auch wirklich, das wollte ich machen. Das war eine tolle Rolle. Die war sehr sportlich, körperlich, kämpferisch. Ich musste mir auch einen Undercut rasieren, also Haare lassen. Und das war doch sehr herausfordernd und fand ich toll und war sehr dankbar, dass mir das gegeben wurde, diese Rolle.
Du bildest dich auch fort, um an diese Rollen zu kommen. Im letzten Jahr las ich auch in deiner Bio, hast du eine Nancy Bishop Masterclass besucht. Da geht es ums richtige Vorsprechen, wenn ich das richtig verstehe. Also mir war das gar nicht klar, dass das eine Qualifikation für sich ist, bei Castings gut an- und rüberzukommen.
Total, das ist super wichtig. Eine Casting-Situation ist eigentlich was ganz anderes als der eigentliche Dreh selbst. Es ist einfach ganz viel Druck dabei. Man wird angeguckt und bewertet sozusagen und man muss irgendwie cool bleiben dabei. Und der neueste Clou bei den Castings ist ja das sogenannte E-Casting. Das bedeutet, dass man ein Casting zugeschickt kriegt, also Texte zugeschickt kriegt und man zu Hause das aufnehmen muss. Man muss sich gut in Szene setzen können, man muss mit der Technik zurechtkommen, man muss das auch schneiden. Das sind alles sehr viele Skills, die man da lernen muss. Und das ist bei Nancy Bishop eben das Hauptthema, dass man da eine gute Präsentation macht und am Ende ein rundes Casting abschickt.
Und träumst du denn auch von Hollywood und arbeitest an einer Filmkarriere oder streckst deine Fühler aus, wie man international punkten könnte? So, oder beackert man dann eher sein Ding und kriegt höchstens durch Glück was anderes?
Von Hollywood träume ich nicht unbedingt, aber international bin ich schon sehr interessiert auch an dem Markt, weil also ich zum Beispiel in England, finde ich, gibt es sehr, sehr viel tolle Sachen, wo ich gerne mitspielen würde. Und da arbeite ich schon auch ein bisschen darauf hin, auch dass man sein Showreel, das Bewerbungsband auf Englisch auch hat, also zumindest ein paar Szenen und dass man da auch ein bisschen gesehen wird.
Aber du warst schon Ausgeber in Los Angeles, oder? Zumindest steht auf deiner Setcard oder in dieser Vita, die ich so genau durchgelesen habe, dass du auch Übernachtungsmöglichkeiten hättest in L.A.
Tatsächlich, ja. Ja, ich war natürlich auch mal in L.A. und habe mir dieses Hollywood mal angeguckt und einen Workshop gemacht und viele Kollegen kennengelernt und auch gesehen, wie die dort arbeiten und so sind. Da habe ich auch viel mitgenommen, weil die wahnsinnig ehrgeizig und motiviert sind dort drüben und so ein bisschen andere Stimmung ist, wie hier so die Schauspieler umgehen mit ihrem Instrument und so.
Wieso?
Also hier ist manchmal etwas viel Verdruss, also es gibt natürlich viele arbeitslose Schauspieler und das ist, zieht sehr runter. Viele sind davon auch sehr, sehr schwer geworden und hoffnungslos sozusagen und das ist tatsächlich in L.A. was das ungebrochen ist da, auch wenn sie irgendwie ein Jahr lang keinen Job hatten oder so. Die sind so motiviert, die gehen jeden Tag ins Fitnessstudio, die gehen zur Impro-Gruppe, die sind hoch ehrgeizig und motiviert und lassen sich auch nicht abbringen davon. Das finde ich super, da habe ich mir echt viel von abgeschnitten.
Wir sprachen über Qualifikationen für den Schauspielerberuf, zu denen natürlich auch so ganz persönliche Eigenschaften gehören. Und da wiederum gibt es eine Menge Vorurteile. Schauspieler sind selbstbezogen und eitel und exzentrisch und anstrengend und so weiter. Auf mich wirkst du im Moment sehr angenehm und normal. Für wie normal würdest du dich halten?
Ich sag mal so, jeder hat irgendwo irgendwie einen Knall, würde ich sagen, aber auch nicht nur die Schauspieler. Und da gibt es natürlich auch Extreme, auch Narzissten und so. Ich bin da, glaube ich, relativ entspannt, ja. Also das hat schon alles sehr viel mit einem selbst zu tun und man wird auch viel gespiegelt und man muss viel reflektieren auch und sich gut kennen für diesen Beruf. Aber man darf sich auch nicht zu viel in sich selbst verlieren und irgendwie verlieben. Und meiner Meinung nach das Wichtigste ist es wirklich, sich gut kennenzulernen und auch mit Ängsten und Zweifeln umgehen können. Das ist ganz wichtig, weil sonst frisst das einen auch auf.
Ja, das ist ja nochmal so ein Spruch, Schauspieler ist kein Beruf, sondern eine Krankheit. Also wenn man das wertfrei nimmt, dann könnte man sagen, es ist etwas, was das Leben und die Persönlichkeit prägt oder fordert. Das sagst du ja eigentlich
total.
Schon,
ne? Also fordert vor allem, wenn man andere Charaktere darstellen muss und Rollen darstellt, da muss man einfach sehr viel im Reinen mit sich sein. Und dafür muss man auch viel Arbeit an sich investieren einfach. Und mehr als andere, meiner Meinung nach. Auch Befindlichkeiten, ganz wichtig. Und so Ego-Sachen, das muss man eigentlich alles wegschieben können und ausblenden, beziehungsweise sowieso sein Ego relativ klein halten, im besten Fall. Da gibt es natürlich auch andere Beispiele, gerade bei Schauspielern, die ein riesiges Ego haben. Aber meiner Meinung nach ist das nur etwas, was sehr im Weg stehen kann.
Was meinst du konkret oder fällt dir was Konkretes ein, wenn du sagst Arbeit an sich selbst in dem Zusammenhang?
Also erstens, diese ganze Ablehnung, die man erfährt, quasi beim Casting, man geht ja zu so vielen Castings und man kriegt auch sehr, sehr viele Absagen, also eigentlich mehr als Zusagen. Und am Anfang, wenn man am Anfang in diesem Beruf ist, das macht einen fertig, weil man alles zu sehr an sich rannimmt und das alles persönlich nimmt, so. Aber die Arbeit an sich selbst heißt dann eben, dass man das auch abstrahieren kann. Okay, die suchen einen bestimmten Typ und ich passe nun eben nicht da rein oder eben nicht in ihrer Vorstellung. Manchmal ist es auch einfach die Haarfarbe, die nicht passt oder die Körpergröße. So, und da muss man einfach lernen zu differenzieren. Okay, alles klar, dann passt es nicht, dann war das auch nicht meine Rolle. Wunderbar, okay, auf zum nächsten. Das wird schon alles für irgendwas gut sein. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo man sehr an sich selbst arbeiten muss.
Ja. Und was so insgesamt das Fordernde betrifft, welcher Bereich ist in deiner Erfahrung extremer oder für dich? Film, Fernsehen oder Theater?
Ich finde beides. Wobei natürlich Film, das ist ja was quasi auf Band festgehalten wird. Das wird immer wieder gesendet, immer wieder angeguckt und somit ist man auch immer wieder Feedback ausgesetzt und Kritik oder Lob und dann auch dieses Business, was dahinter steckt, mit rotem Teppich und Präsentieren. Und das ist, glaube ich, doch noch ein bisschen fordernder als Theater, wo man einfach sein kann. So, da verhaut man auch mal eine Vorstellung oder so und kriegt dann vielleicht nicht so gute Kritik. Aber das ist auch etwas, was man aushalten muss. Und dafür kann man dann am nächsten Tag in der Vorstellung wieder alles geben und sich mehr freimachen von diesen ganzen Bewertungen und Urteilen.
Deine erste Rolle war die der Bella im Musical Die Schöne und das Biest 2004 im Kurhaus Kirchzarten. Da warst du 18. Ist das dann Schultheater noch? Oder?
Ja, das war ein Riesenschulprojekt. Ich war, glaube ich, in der 12. Klasse, ja, genau. Und da war ich schon Feuer und Flamme für Schauspiel und Theater. Ich war schon im Freiburger Stadttheater im Jugendclub damals. Ja, und da habe ich dann kurzerhand einfach die Schule gewechselt, wieder zurück nach Kirchzarten, habe da mich beworben und mit dem Musiklehrer gesungen und habe die Hauptrolle bekommen. Das war wunderschön, das war wirklich toll.
Das war zumindest, weil ich sagte, die erste Rolle, also es war die erste, die du in deine Vita geschrieben hast. Wann hat sich denn überhaupt das erste Mal abgezeichnet, dass dich Bühne und Schauspiel locken?
Ja, also ehrlich gesagt war ich früher schon immer sehr performancemäßig unterwegs. Also ich erinnere mich als Kind, als ich auch zu Hause immer rumgeturnt bin und Kunststücke gemacht habe, vor allem wenn Gäste da waren, habe ich immer auf dem Sofa rumgeturnt und irgendwelche Kunststückchen gemacht und wollte, dass sie alle dann sagen, toll, wow. Und dann kam eben dieser Jugendclub, der in Freiburg im Stadttheater ins Leben gerufen wurde. Und da, ich weiß nicht mehr wie, aber war es auf jeden Fall klar, dass ich da mitmachen will. Und da haben wir auch ein großes Stück aufgeführt im großen Haus, auf einer großen Bühne. Und das war ein Wahnsinnserlebnis. Also da war es schon um mich geschehen. Das war dann schon klar, dass ich das machen will.
Und mit 20 bist du dann an die Schauspielschule, an eine Schauspielschule in Berlin.
Genau.
War das eine gute Erfahrung?
Das war eine interessante Erfahrung, sagen wir. Ich bin sehr gewachsen daran. Also ich hatte es schon schwer teilweise, wenn man sich selber noch nicht kennt und so ein bisschen selber am Suchen ist und dann so viel damit zu tun hat, mit sich selber und wie man rüberkommt und was für Rollen man kriegt, wie die anderen dich sehen und so.
Gab es da ein Erlebnis, das das auf den Punkt bringt, wie es dir damit ging?
Ja, es gab einige Erlebnisse, weil ich relativ rebellisch war. Also ich habe mir damals so gut wie nichts sagen lassen, wenn ich nicht der Überzeugung war, dass es richtig ist, sozusagen. Und war eine relativ schwierige Schülerin und bin da auch viel angeeckt und habe dann da auch diverse Gespräche gehabt mit den Dozenten und so. Und ich bin ausgerastet. Aber das war schon immer so ein bisschen mit Lehrern und so und zu viel Autorität, dass ich da dann irgendwie sehr dagegen gehen musste. Da bin ich mittlerweile auch ein bisschen entspannter geworden.
Und aber du hast abgeschlossen dann da?
Ja, ich habe da schon abgeschlossen, genau. Ich war zwischendurch, dachte ich dann, das ist mir alles irgendwie zu doof. Irgendwie die ganze Zeit geht es nur um mich. Ich will doch eigentlich auch was geben, irgendwas Sinnvolles machen, wo ich mich nicht die ganze Zeit, wo sich nicht alles nur um mich dreht permanent. Und dann aber hat sich das dann auch beruhigt und ich wollte trotzdem diesen Weg gehen, weil es mir einfach so viel Spaß macht und man sich einfach trotzdem so gut ausleben kann. Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung, die man da macht. 3 Jahre.
Letzte Woche warst du noch in Thailand. Allein mit Rucksack? Oder?
Mit Rucksack, ja, und meinem Freund. Zu zweit waren wir unterwegs, genau. 3,5 Wochen.
Dein besonderer Thailand-Moment?
So viele. Aber natürlich haben sie alle mit Tieren zu tun. Ein super Moment war ein Äffchen, das in unser Kanu gesprungen ist und erstmal unser Zeug durchsucht hat nach irgendwie Essbarem. Das war sehr lustig. Also die sind ganz schön aufdringlich dort und haben relativ wenig Scheu vor Menschen. Dann die Krabben habe ich geliebt, diese großen Krabben mit den Häusern obendrauf, die sind auch großartig. Also ich habe sehr viele Stunden mit Beobachten verbracht. Ansonsten einfach rundum ein wunderschönes Land, sehr nette Menschen und tolle Tiere und Pflanzen auch. Ich lag ganz oft unterm Ananasbaum, also wunderschön.
Du bist überhaupt gern unterwegs, steht jedenfalls auch in deiner Selbstbeschreibung. Sie weiß, wie man nur mit einem Rucksack die Welt bereist. Südafrika, Australien, Mexiko, Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Brasilien. In welchem Land hast du am meisten erlebt?
Schwer zu sagen. In Südafrika war viel los, aber gut, am meisten habe ich, glaube ich, in Mittelamerika erlebt. Da war ich auch alleine unterwegs und da bin ich wirklich von Mexiko, Guatemala, Belize, also die ganze Tour Honduras, San Salvador einmal durchgereist und das war sehr erstaunlich und auch sehr herausfordernd, weil ich spreche kein Spanisch und dort sprechen sie auch nicht so gut Englisch, also da musste man dann doch oft mit Händen und Füßen sich irgendwie verständigen und irgendwie ging es dann doch auch immer. Aber ich hatte doch immer relativ viel Glück. Also mir ist nie irgendwie was passiert. Ich bin einmal Handtasche geklaut in Australien, aber da bin ich denen dann auch hinterhergerannt und habe sie mir einfach wieder geholt. Damit haben sie nicht gerechnet und sind weggerannt. Also ansonsten, also war alles gut. Habe ich keine negativen Erlebnisse gehabt.
War Thailand jetzt deine Reise für 2017 oder hast du schon die nächste geplant?
Eigentlich ist mein nächstes Ziel Borneo, aber im Rahmen meines Praktikums für die Uni. Also da möchte ich unbedingt 3 Monate in eine Quarantäne- und Auffangstation für Orang-Utans, die dann auf die Auswilderung vorbereitet werden. Das ist auch mein Kindheitstraum tatsächlich. Und das ist eigentlich das nächste Projekt, was ich jetzt angehe. Oder irgendwie zu gucken, einen Termin zu finden und dass sie mich aufnehmen. Und ich hoffe, nächstes Jahr um die Zeit werde ich in Borneo sein.
Das ist natürlich schön, wenn man das Studium und diese Reiselust vereinbaren kann. Wie gut passen denn Schauspielerei und Studium zusammen? Kriegst du diese Zweigleisigkeit gut geregelt oder kommt sich das schon in die Quere?
Das kommt sich manchmal schon in die Quere. Ich hatte jetzt ein paar Castings, die ich tatsächlich doch leider absagen musste, weil Klausurphase war und Klausuren kannst du zwar nachschreiben, aber für ein Casting, also das waren auch nur Werbecastings in Anführungszeichen, das waren keine großen Schauspielerrollen, sondern einfach Werbejobs. Da habe ich dann einfach abgelehnt, weil mir das dann doch wichtiger war, diese Klausur gut hinter mich zu kriegen. Ansonsten ging das bisher aber ganz gut. Also man hat ja nur bei ein paar Dingen Anwesenheitspflicht, das heißt, man darf dann ruhig auch mal einen Tag fehlen, wenn man einen Drehtag hier oder da hat. Mit Theaterprojekten muss ich natürlich jetzt ein bisschen gucken, dass es alles eher in Berlin und Umkreis ist. Also dass jetzt mal so ein Sommer an der Müritz wird, geht halt nicht, leider. Das ist traurig, aber das ist jetzt halt das Opfer, das ich bringen muss. Dafür darf ich ganz viel spannende Sachen lernen in der Uni.
Und als erstes jetzt aber Canis Lupus, den Wolf, lernen. Denn Fräulein Brems Tierleben steht auch bei uns im Sendegebiet an. Ich habe es vorher schon mal gesagt, ich sag's nochmal. Am kommenden Sonntag, dem 26. März, Fräulein Brems Tierleben in Freiburg. Wo genau ist es?
Im Waldhaus Freiburg.
Danke, dass du da warst.
Gerne, danke
Ihnen. SWR2 Tandem, die Rakete mit Stefanie Krogmann, Moderation Bernd Lechler, Redaktion Fabian Elsässer und in der Technik saß Henri Taon. Schönen Abend.